Der Text zur Predigt steht im Psalm 42. Psalm 42 und dort die Verse 2 und 3. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Ich wünsche dir, Rosa, nun Gottes Segen für deine Predigt, die den Titel trägt «Gestillte Sehnsucht».
Evelyn, bitte noch schnell da. Guten Morgen miteinander. Kommt zu mir. Als ich das erste Mal in der Örtlimat war, gekommen bin, oder wie man sagt, da hatte mich Evelyn begleitet. Ja. Und jetzt bin ich das letzte Mal als Laienpredigerin hier und sie begleitet mich nochmals. Und zu Evelyn habe ich eine ganz besondere Beziehung. Sie ist mir eine wertvolle Freundin, Glaubensschwester und Vorbild. Ich danke dir ganz herzlich für all deine Dienste, die du immer wieder machst und dass du mich eben heute noch begleitest. Gerne. Evelyn hat eigentlich etwas vorweggenommen, was ich selber sagen wollte. Wir haben uns das nicht abgesprochen. Aber ich möchte nur sagen, der liebe Gott hat es zugelassen, dass ich 12 Jahre als Laienpredigerin wirken durfte. Und wie ist das überhaupt gekommen? Es ist, was soll ich sagen? Ich hatte immer wieder so Gedanken, dass ich irgendeine Stimme gehört habe, das könntest du doch machen. Und ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich mache gerne Sabbatschule, ich mache gerne Kindersabbatschule, bin im Vorstand tätig gewesen, aber das nicht. Und das war so ab und zu, das, ja, so 2-3 Mal während der Zeit vom Polreit. Und dann ist er eines Tages zu mir nach Hause gekommen, wir haben uns unterhalten und er hatte mich dann gefragt, Rosa, möchtest du nicht einsteigen? Und wie das aber ist vor Neuem, da hat man ja erstens Angst, man ist nervös, man weiß nicht, wie das rauskommt, oder? Und es ist schon etwas Spezielles. Und was einem auch bewusst sein muss, ist, dass nicht alle Predigten allen passt, soll ich sagen, berührt oder anspricht. Das ist einfach so. Aber ich durfte in dieser Zeit sehr, sehr viel ganz schöne Erfahrungen machen. Und auch die weniger guten Erfahrungen, die haben auch weitergeholfen. Also ich danke euch, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, dass ich hier sein durfte und heute eben zum letzten Mal eine Predigt vortragen darf. Aber es ist nicht so, dass wir das letzte Mal in der Örtlimat sind. Wir werden weiterhin kommen. Und wenn es auch nur zum Sommerfest ist, nur in Anführungszeichen. Ja? Gut. Sehnsüchtig wartet das Kind darauf, endlich seine Geschenke auspacken zu dürfen. Und krank vor Liebeskummer wartet der junge Mann darauf, seine Geliebte wieder in die Arme zu nehmen. Wehmütig blickt mancher Kranke auf bessere Zeiten zurück und wartet ungeduldig, dass es besser mit ihm oder ihr wird. Ich bin unzufrieden mit dem Ist-Zustand und wünsche mir dringend eine Veränderung, eine Verbesserung. Aber die Sehnsucht bleibt nicht beim Negativen stehen. Sie hat eine Vision, sie hat ein Ziel, das sie erreichen will. Jakobus, der Halbbruder des Herrn, gibt der Urchristengemeinde einen weisen Rat. Jakobus bezeichnet sich nicht als Apostel, sondern als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er wurde zu einer Säule der Gemeinde Gottes, zu einem leitenden Mitglied, des Ältestenrates in Jerusalem und zu einem Freund der Apostel Petrus und Paulus. Und im Jahr 62 nach Christus erlitt er den Märtyrertod. Was ist sein Rezept? Ich lese. Schlagen wir Jakobus 4, Vers 8 auf. Jakobus Kapitel 4, Vers 8. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Ich habe sie von Luther. Jakobus 4, Vers 8. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ganz bewusst habe ich jetzt nur den ersten Teil des Verses gelesen. Jakobus ist der Apostel der kurzen, prägnanten Aussagen. Er bringt die Dinge auf den Punkt. Er ist nicht der Diplomat, der seine Botschaften verpackt. Er sagt die Dinge gerade heraus. Und das kann leicht verletzlich wirken. Schon wenn wir in unserem Vers weiterlesen, der doch so verheißungsvoll ist, dann lesen wir: Reinigt die Hände, ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen sind. Sollte man den guten Jakobs nicht erst einmal zur Seite nehmen und erklären, wie man mit Menschen umgeht? Ist er ein Eiferer, der der Sache mehr schadet als nutzt? Wer lässt sich denn schon als Sünder oder Wankelmütiger bezeichnen? Da baut man doch Fronten auf und erreicht nicht das Herz dieser Menschen. Seid so nett und wascht euch die Hände. Oder achtet auf euer Herz, ihr Lieben. Das wären doch viel angemessenere Sätze. Martin Luther hat mit dem Jakobusbrief große Probleme gehabt. Es passte ihm so gar nicht in sein Konzept. Da schreibt dieser Mann doch in Jakobus 2,17. Könnt gerne aufschlagen. Jakobus 2,17. So ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Er schreibt dies, weil er sich mit den Fragen der Bedürftigen auseinandersetzt. Wenn es einem Bruder oder einer Schwester an Kleidung und täglicher Nahrung fehlt und jemand von euch zu ihnen sagen würde, geht hin in Frieden, wärmet und sättigt euch, ihr gebet ihnen aber nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was hülfe ihnen das? Jakobus 2, 15 und 16. Wenn man diesen Text liest, dann spricht hier ein Pragmatiker, einer, der in der praktischen Arbeit der Gemeinde steht, einer, der sich nicht mit hochtrabenden theologischen Regeln zufrieden gibt. Er fragt, was nützt es? Er will keine Rechtfertigungslehre aufbauen. Er will keine theologische Vorlesungen halten. Er sucht die Bedeutung des Glaubens für unser Leben. Jetzt und heute. Er sucht die Bedeutung des Glaubens für meinen nächsten Schritt. Ein wenig kann man das Schmunzeln des Jakobus heraushören, wenn er dann schreibt, da wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige du mir deinen Glauben ohne die Werke, ich aber will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass ein einziger Gott ist. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke fruchtlos ist? Jakobus 2, 18 bis 2. So haben wir es also mit einem recht praktischen Menschen zu tun, der diesen Satz gesagt hat. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jetzt versteht man den Brief vielleicht schon ein wenig besser. Da schreibt ein Mann der Erfahrung in der praktischen Gemeindearbeit. Er versucht, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Er hat konkrete Gespräche, konkrete Anliegen und immer wiederkehrende Fragen. um Problemfelder und vielleicht auch Konflikte der Gemeindearbeit vor Augen und gibt Antworten. Er redet nicht darum herum, sondern sagt seine Erfahrung frei heraus. Damit erinnert er sehr an Jesus selbst, der in der Bergpredigt ja auch nicht lange rumgeredet hat. Auch von Jesus sind uns keine langen Ausführungen und wohl abgewogenen und rücksichtsvoll verschleiernden Bemerkungen überliefert. Jesus führte mit den Pharisäern und auch mit den einfachen Menschen auf der Straße ein klares Wort. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesprochen, sagt er zu der Frau am Jakobsbrunnen. Das war undiplomatisch, klar und ohne Rücksicht auf die Gefühle der Frau. Aber wie wir wissen, hat sich diese Frau bekehrt. Kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Oder ist dieser nicht Christus? Sagt sie zu ihrem Nachbarn, als sie wieder in ihr Dorf zurückkehrt. Dieser Text der Predigt ist auch so ein kleiner und eigentlich völlig klarer Ausspruch. Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Susi war erst 17 Jahre alt und schon von zu Hause ausgezogen, hat Arbeit gefunden in der Stadt. Sie war froh, der angespannten Familienatmosphäre nicht mehr länger ausgesetzt zu sein. Die weiteren Monate und Jahre halfen ihr aber kaum, die innere Leere zu überwinden. In ihr spürte sie eine Sehnsucht nach etwas, das sie nicht benennen konnte. Eines Tages erhielt sie eine Einladung, eine für sie ungewöhnliche Einladung. Soll sie der Einladung wirklich folgen? Ja, ausprobieren kann sie es ja mal. Und dann sitzt sie im Kreis vieler fremder Leute, junge, alte, gesunde und kranke. Und der davon spricht so laut, so überzeugend und euphorisch, dass ihr Herz anfängt zu pochen. Jetzt soll sie auch noch nach vorne gehen, mit anderen ihr unbekannten Menschen. Ja, nein, ja. Sie muss einfach nach vorne gehen. Sie weiß nicht warum, aber es zieht sie nach vorne. Und immer wieder fragt sie sich, Herr, warum? Bis sie immer weiter sich zum Kinde Gottes entwickelt. Die Bibel berichtet uns sehr deutlich von dem Verlangen, das Gott nach uns Menschen hat. Es ist die tiefe und unergründliche Liebe zu den Menschen, die uns am Leben erhält. Gott ist Liebe und Gott ist Leben. Gott hat sozusagen die Oberhoheit, Menschen zu erlösen, umzubilden und wiederherzustellen nach seinem Bild. Diese große Liebe gilt allen Menschen, insbesondere aber der Gemeinde der Gläubigen. Sie gilt der Welt, denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie Paulus im 1. Timotheus 2, 3 bis 4 schreibt. Und in Bezug der Welt noch intensiver ist die Liebe Gottes zur Gemeinde. So beschreibt Jakobus dieses Verlangen Gottes nach der Gemeinde, der er seinen Geist geschenkt hat. Oder meint ihr, die Schrift sagt umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Jakobus 4, 5. Und Johannes beschreibt an anderer Stelle, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. 1. Johannes 3, 1. Und Jesus sagt vor dem großen Abendmahl am Vorabend der Kreuzigung, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Lukas 22, 1 und 5. Ja, endlich hat Susi ihre Familie gefunden. Zwar nicht blutsverwandt, aber mit Jesu Liebe verbunden. Im Anfang war es schwierig. Ein stetiges Auf und Ab. Neue Muster, neues Denken, neue Prozesse, neues Vertrauen musste gelernt werden. Sie war Gott unendlich dankbar, dass er so viel Geduld und Treue gezeigt hat. Und sie hatte auch erfahren, dass es nicht an Gott liegt, nicht an unserem Herrn, wenn wir keine Antwort bekommen, wenn es in unserem Glaubensleben nicht vorangeht. Man kann ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht des Gemeindeleiters Jakobus förmlich spüren, wenn er mit jüngeren Gläubigen in seiner Gemeinde redet, die sich beklagen, dass sie auf ihre Gebete nicht immer eine Antwort bekommen. Ach, das ist doch nicht so schwer, mag Jakobus gesagt zu haben. Wag doch einen Schritt. Zieh dich doch nicht so zurück. Nah dich zu Gott und er naht sich zu dir. Wir alle wissen, dass es solche Phasen im Leben eines Gläubigen gibt. Auch solchen Menschen sagt Jakobus, nah dich zu Gott, so naht er sich zu dir. Gottes allsehendes Auge nimmt die Mängel aller und die bestimmenden Leidenschaften eines jeden Einzelnen wahr. Dennoch erträgt er unsere Fehler und hat Mitleid mit unserer Schwäche. Im Buch Lift Him Up schreibt Ege Weid am 30.09. Wahre Christen freuen sich nicht daran, die Fehler und Defizite anderer aufzudecken. Würden alle bekennenden Christen sich in erster Linie darum bemühen, ihre eigenen Fehler und Schwächen zu korrigieren, anstatt über die Fehler anderer zu reden, befände sich die Gemeinde heute in einem besseren Zustand. Oder da werden zur Zeit des Jakobus die Menschen gewesen sein, die mit dem Glauben nicht zurechtkamen, die draußen standen, die aber sagten, es ist bewundernswert, wie Christen bis ins Märtyrium an ihrem Gott festhalten. Und die Freude und Zuversicht faszinierte, die die Gemeinde im moralisch zerbrechenden römischen Weltreich ausstrahlte. Die sich über die Gelassenheit wunderten, die die Gemeinde unter fanatischen Juden zeigte. Vielleicht sind einige von diesen Menschen am Rande der Gemeinde zu Jakobus gekommen und haben ihn gefragt, Jakobus, ihr erzählt immer von solch wunderbaren Gotteserfahrungen. Warum mache ich keine solche Erfahrungen? Und dann wird er ihnen gesagt haben, ihr kennt ja den Satz schon, nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Man kann es förmlich hören, wie seine Gesprächspartner dann gefragt haben, ja und bitte, wie soll das gehen? Was soll ich denn tun? Und nun müssen wir uns doch den harten Worten des Jakobus aussetzen. Und ich lese die aus der neuen Übersetzung Neues Leben Bibel. Jakobus 4, 8 bis 10. Komm zu Gott, und Gott wird entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber. Klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen, und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Was heißt das für uns? Will uns da jemand die Fröhlichkeit wegnehmen? Dürfen wir nicht mehr lachen? Jakobus, aber da gibt es schon bessere Seelsorger als du. So etwas hilft doch nicht weiter. Das zieht mich doch nur noch weiter herunter. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Aber Jakobus, habt ihr es gesehen? Jakobus sagt nicht, dass wir Gott nicht nahen können, weil wir Sünder sind. Nein, wir dürfen uns dazu bekennen, dass wir Sünder sind. Wir brauchen das nicht zu vertuschen. Wir brauchen auch nicht herumzureden. Ach ja, ich habe so meine kleine Schwäche. Das ist nun mal so. Die Summe der Laster ist halt konstant. Und wie die Sprüche alle sind, mit denen wir uns selbst beruhigen. Und indem wir uns selbst beruhigen, beruhigen wir auch unser Gewissen. Stellen wir meist auch die Stimme Gottes in uns ruhig und wundern uns, dass wir nichts hören. Jakobus sagt auch nicht, du bist so ein grundsätzlich schlimmes Gemeindeglied. Dir gehört ordentlich der Kopf gewaschen. Nein, er sagt, du kannst das selbst tun. Bekenne vor Gott deine Schuld und reinige deine Hände im Blut Jesu. Dies bedeutet, dass ich zu Gott bete und sage, Herr, das und das war nicht nach deinem Willen. Vergib mir. Oder indem ich Dinge, die mir gestern schon nicht gelungen waren, wieder vor Gott bringe und sage, Herr, ich habe es nicht gepackt. Aber du hast mir verheißen, dass du mir nicht nur einmal vergibst. Vergebung, ja, setzt viel Glauben voraus. Wir glauben vielleicht, dass Gott einem Menschen bei seiner Bekehrung vergibt. Aber glauben wir auch, dass er 7-mal 70-mal vergibt? Matthäus 28, 22. Wir können daraus beschreiben, wie sich gestillte Sehnsucht in Gestalt von Freundschaft und Liebe ausdrückt. Freunde umarmen einander, weil sie gemeinsam etwas Bewegendes erlebt haben. Das kann ein Sieg sein, den sie miteinander errungen haben und nun glücklich feiern. Das kann aber auch die Verbundenheit im Leid sein, in dem einer den anderen trösten und ihm helfen könnte. Auf welcher Ebene auch immer, wo Menschen die Liebe und Verbundenheit, zu der sie geschaffen sind, wirklich erleben, wird ihre Selbstsehnsucht gestillt. Das ist immer mit großem Glück und intensiven Gefühlen verbunden. Meine Frage an euch, wo wird aber die Sehnsucht nach Gott zumindest teilweise gestillt? Die Antwort lautet, in der Anbetung. Das ist eine Option, dass meine Sehnsucht in Gott gestillt wird. Anbetung ist der tiefste Ausdruck der Liebesbeziehung zu Gott. Nicht, weil es Gott so will oder es ein Befehl ist. Nein, weil Gott mir seine Ausstrahlung, seine Attraktivität, seine Liebe und seine Sehnsucht in mein Herz legt. Anbetung ist die Freude an Gott selbst. Das Vorrecht, zu ihm zu gehören und ihm ganz nahe zu sein. Anbetung ist das vertraute Liebensgeflüster des Geschöpfes mit seinem Schöpfer. Ganz ich selbst sein und ganz bei Gott sein. Das macht das Wesen der Anbetung aus. Das Bedürfnis nach Anbetung ist in uns Menschen genauso eingepflanzt wie das Bedürfnis der Zuneigung und Liebe zu einem anderen Menschen. Der Schöpfer hat uns so geschaffen. Augustinus, der von 354 bis 430 nach Christus lebte, hat es auf eine wunderbare Formel gebracht. Unruhig ist mein Herz, bis es in dir ruht. Ich möchte zusammenfassen. Jakobus versucht mit dem Rat: Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch, Menschen einen neuen Impuls zu geben. Und Susi hat's gepackt. Sie hat erfahren, wie Gott ihr in tiefsten, schmerzhaftesten Schwierigkeiten ein Fels war und ihr unendlich viele schöne, sinnerfüllte Erlebnisse schenkt, die bis heute anhalten. Jesus hat ihr das leere Herz mit seiner wunderbaren Zusage gefüllt. Bis ans Ende deiner Lebenszeit bin ich bei dir. Ich freue mich, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Gäste, und ich frage mich, erlebst du immer wieder neu diese Nähe Gottes und wie er dein und mein Herz mit seiner überreichen Gnade und Liebe stillt? Die Verheißung in Matthäus 5,8 gilt heute dir und mir. Wer reinen Herzens ist, wird Gott schauen. Ich wünsche dir und mir das tägliche Verlangen, Gott nahe zu sein. Denn Gott hält, was er verspricht. Der Herr ist nahe. Amen.